Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio. Herzlich willkommen. In diesen Zeiten der Corona-Pandemie gibt es wenig gute Nachrichten. Aber heute gab es eine, zumindest für die Landwirte hierzulande. Landwirtschaftsministerin Klöckner gab in Absprache mit Bundesinnenminister Seehofer nämlich bekannt, die Einreisesperre für ausländische Erntehelfer für die Monate April und Mai zu lockern. Das heißt,
dass wir einen Zuzug von etwa 40.000 Saisonarbeitskräften aus dem Ausland ermöglichen. Jeweils 40.000 Saisonarbeitskräfte für den jeweiligen Monat.
Julia Klöckner. Und mehr zur Corona-Entwicklung und den wirtschaftlichen Folgen gleich. Außerdem, die EU-Kommission will nun auch dem europäischen Arbeitsmarkt unter die Arme greifen. In Spanien steigen die Todeszahlen infolge der Pandemie rapide. In den USA bricht der Arbeitsmarkt infolge der Krise ein. Und dann noch zwei Nicht-Corona-Themen. Der Europäische Gerichtshof verurteilt Polen, Ungarn und Tschechien für ihre Ablehnung in der Krise 2015 Asylbewerber aufzunehmen. Und die AfD steht möglicherweise vor der Spaltung. Die Sendung Der Abend setzt sich dann um 18.40 Uhr fort mit der Reihe Hintergrund, heute zum Grundsatzproblem von Tiertransporten in Europa. Über 81.000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus meldet zur Stunde die US-amerikanische Johns Hopkins Universität. Früh in Deutschland waren es noch deutlich weniger und das sind die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die wir gleich hören werden. Sie liegen wie immer etwas darunter, das liegt auch an der etwas anderen Quellenlage. So oder so gilt, die Zahlen bieten keinen Anlass zur Entwarnung, die Ausgangsbeschränkungen bleiben weiter in Kraft. Die Wirtschaft ächzt immer stärker unter den Beschränkungen, die Gesamtschau von Theo Gers.
Peter Altmaier stimmt die Nation auf schwere Zeiten ein. Denn noch steigt die Zahl der Infizierten heute auf 73.522. Das waren gut 6.000 mehr als gestern. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 872. Die Corona-Pandemie hält Deutschland weiter im Griff. So wird beispielsweise der Stuttgarter Flughafen vom 6. bis 22. April komplett geschlossen. Doch auch zahlreiche andere Unternehmen und Beschäftigte bekommen den Shutdown zu spüren. Um wie viel die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpft, darauf wollte sich Altmaier nicht festlegen. Eine Zahl zu nennen wäre unverantwortlich, aber schlimm werde es in jedem Fall.
Wir müssen mit tiefen Einschnitten beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr rechnen. Die ersten beiden Monate waren gut, aber dann im Monat März hat sich die Krise zum ersten Mal bemerkbar gemacht. Im Monat April in besonderer Schärfe und im Monat Mai werden wir wahrscheinlich den Höhepunkt der Eingriffe und der Einschnitte erwarten können. Wir gehen davon aus, dass in einzelnen Monaten im ersten Halbjahr das Wirtschaftswachstum um mehr als 8% einbrechen kann.
Hochgerechnet aufs ganze Jahr bedeutet dies, es wird schlimmer kommen als während der Finanzkrise vor 10 Jahren. Damals schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 5,7%. In diesem Jahr könnten es also mehr als 6% werden. Deshalb versucht die Regierung weiter mit allen Mitteln gegenzusteuern, ohne dabei den Gesundheitsschutz zu lockern. Aufatmen konnten heute die deutschen Landwirte. Das Einreiseverbot für Erntehelfer wird gelockert. Im April und im Mai dürfen jeweils bis zu 40.000 Saisonarbeiter einreisen. Dies ausschließlich mit dem Flugzeug, wobei nach der Landung ein Gesundheitscheck durchzuführen ist. Die Neuanreisenden dürfen zwar sofort arbeiten, müssen in den ersten 14 Tagen aber strikt getrennt leben und arbeiten von den Erntehelfern, die schon hier sind. Um die Nöte der Landwirtschaft zu lindern, sollen im April und Mai auch jeweils 10.000 heimische Arbeitssuchende aus anderen Branchen auf den Feldern aushelfen. Geholfen werden soll auch den Veranstaltern von Pauschalreisen und Kulturveranstaltungen. Sie sollen ihre Kunden und Besucher mit Gutscheinen statt einer sofortigen Rückzahlung entschädigen können. Die EU-Kommission muss dies allerdings noch genehmigen. Die Gutscheine sollen bis Ende nächsten Jahres gültig bleiben und für alle Tickets gelten, die vor dem 8. März gekauft wurden. Hat der Kunde seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst, muss der Veranstalter ihm den Wert erstatten. Geplant sind auch Härtefallklauseln für solche Kunden, denen ein Gutschein wegen ihrer finanziellen Situation nicht zuzumuten ist. Zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier daran appelliert, gerade hier Gemeinsinn zu zeigen. Jeder könne helfen.
Wir können auch unseren Lieblingsläden, die derzeit geschlossen bleiben müssen, Gutscheine abkaufen oder in unseren Lieblingsrestaurants Essen zum Mitnehmen bestellen. Und wir können das Geld für gekaufte Eintrittskarten nicht zurückfordern, denn viele Kulturschaffende sind gerade jetzt in ihrer Existenz bedroht.
Die Regierung arbeitet derweil bereits an Plänen für die Zeit nach dem Abschwung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz plädierte für einen Gleichklang. Mehr Investitionen, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu sichern, aber auch den Sozialstaat erhalten.
Theo Geers. Und dazu noch das. Der gerade bekannt gewordene neue Deutschland-Trend der ARD ergibt, dass die Befragten mit dem Kurs der Bundesregierung der strengen Ausgehbeschränkungen überwiegend zufrieden sind. 93% der Befragten stimmen zu. Mangelnde Handlungsfähigkeit und mangelnde Solidarität waren dagegen Vorwürfe, die zuletzt aus vielen Mitgliedstaaten an die Adresse der Europäischen Union gerichtet wurden. Die EU-Kommission will nun gegenhalten mit einer milliardenschweren Stütze für den Arbeitsmarkt. Peter Kapern.
Sure, so heißt die jüngste Waffe der EU-Kommission im Kampf gegen den durch das Coronavirus verursachten Konjunktureinbruch. 100 Milliarden Euro schwer ist das Programm, mit dem der Kollaps von Kurzarbeitergeldprogrammen in den am stärksten von der Krise betroffenen EU-Mitgliedstaaten verhindert werden soll. Sure sei das von der EU finanzierte Kurzarbeiterprogramm, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Sure is Europe-supported short-time-work. It can mitigate the effects of the recession. It keeps people in work.
Es könne die Folgen der Rezession eindämmen und hält die Leute in ihren Jobs. Und so soll Sure funktionieren. Die Mitgliedstaaten geben Garantien im Umfang von 25 Milliarden Euro. Gestützt auf diese Garantien nimmt die EU-Kommission dann Kredite im Umfang von 100 Milliarden auf. Dieses Geld soll dann jenen Ländern und Regionen geliehen werden, deren Kurzarbeitergeldprogramme derzeit von der Überlastung bedroht sind, weil die Zahl der Anträge auf Unterstützung exponentiell angestiegen ist. Sure funktioniert also wie eine Art Rückversicherung auf Kreditbasis. Und das genau ist die Kehrseite, denn Länder wie Spanien und Italien pochen derzeit stärker auf echte Zuschüsse als Zeichen der europäischen Solidarität, statt auf Programme, die ihre Gesamtverschuldung weiter erhöhen. Für Ursula von der Leyen aber ist Sure dennoch ein Zeichen aktiver europäischer Solidarität.
This is European solidarity. In action.
Die jüngste Initiative der Kommission fügt sich ein in eine geradezu hektische Suche nach Möglichkeiten, den von der Corona-Krise am schwersten gebeutelten Mitgliedstaaten zu helfen. Allein heute präsentierte Ursula von der Leyen mehrere weitere Vorhaben, Hilfsprogramme für Fischer und Bauern. Außerdem gibt die Kommission 3 Milliarden für die gemeinschaftliche Anschaffung medizinischer Ausrüstung. Dazu kündigte die Kommissionspräsidentin an, dass alle noch für dieses Jahr ausstehenden Auszahlungen aus den Kohäsionsfonds unabhängig von der eigentlichen Zweckbindung für den Kampf gegen die Wirtschaftskrise und zudem ohne die sonst obligatorische nationale Kofinanzierung verwendet werden können. Von der Leyen will zudem im Schnellverfahren einen neuen Entwurf für einen mittelfristigen Finanzrahmen vorlegen. Im Februar war ein Gipfel mit dem Versuch gescheitert, ein solches Budget für die Jahre 2021 bis 2027 zu vereinbaren. Details des neuen Entwurfs gibt es noch nicht, doch mutmaßlich wird von der Leyen die Nettozahlerländer zu höheren Überweisungen nach Brüssel drängen, um dann ein Wiederaufbauprogramm für die EU-Wirtschaft finanzieren zu können.
The European budget is the best expression of solidarity and responsibility.
Das EU-Budget sei der beste Ausdruck der Solidarität und Verantwortung der Mitgliedstaaten, so von der Leyen heute. All diese Initiativen und Projekte verfolgen das Ziel, den Streit um die sogenannten Corona-Bonds zu entschärfen, der das Zeug hat, die EU zu spalten. Wenn nur genügend andere Hilfsinstrumente verfügbar sind, dann, so die Hoffnung, könnten die neuen Staaten, die die Einführung gemeinsamer Schuldverschreibungen verlangen, von ihrer Forderung abrücken.
Peter Kapern aus Brüssel. Und der Süden Europas bleibt weiterhin ein Zentrum der Corona-Pandemie. In Italien flacht die Kurve der Neuinfektionen zwar mittlerweile ab, doch die Zahl der Toten steigt weiter auf derzeit 13.100 bei rund 110.000 Infizierten insgesamt. In Spanien bleiben dagegen auch die Zuwachsraten erschreckend. Dort sind laut Gesundheitsministerium mittlerweile mehr als 10.000 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Aus Madrid, Marc Dugge.
In 24 Stunden starben 950 Menschen, ein neuer trauriger Höchststand. Die Zahl der Todesopfer stieg um rund 10%. Gestern waren es nur 2% gewesen. Gesundheitsminister Illa sieht allerdings Anzeichen dafür, dass sich die Ausbreitung der Epidemie verlangsamt. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen ist auf über 110.000 gewachsen. Das entspricht einem Anstieg um 8%. Vergangene Woche waren es noch rund 20% gewesen. Allerdings dürfte die Dunkelziffer der Infektionen deutlich höher liegen. Da in Spanien immer noch wenig getestet wird. Positiv stimmt den Minister auch, dass die Zahl der Menschen, die die Krankheit überwunden haben, seit gestern deutlich angestiegen ist, um fast ein Fünftel. Auch die Zahl der Intensivpatienten ist gesunken. Die Regierung wertet das als Anzeichen dafür, dass die weitreichende Ausgangssperre Wirkung entfaltet. Wirkung entfaltet sie allerdings auch auf dem spanischen Arbeitsmarkt. Das zeigen die neuesten Zahlen, die heute bekannt wurden. Demnach war der Monat März der verheerendste seit Beginn der Aufzeichnungen. Mehr als 300.000 Menschen meldeten sich arbeitslos, vor allem im Bau- und Hotelgewerbe.
Und aus Madrid wechseln wir in die USA, wo die Neuinfektionszahlen weiter rasant ansteigen. Seit gestern erreichen uns Meldungen, wonach die Zahl der positiv Getesteten auf über 200.000 angestiegen sind. 220.000, so letzte Zahlen. Über 5.000 Menschen sind gestorben. Zugeschaltet ist unser Korrespondent Jan Bösche in Washington. Herr Bösche, liegen die Schwerpunkte der Pandemie weiterhin in New York und New Orleans?
Also New York ist auf jeden Fall der Hauptschwerpunkt hier. Gut die Hälfte der Todesfälle zum Beispiel finden sich allein hier in New York und insofern ist das weiterhin der Brennpunkt. New Orleans ist natürlich auch fällt mit rasanten Zahlen auf. An der Westküste der Bundesstaat Washington und Kalifornien, dort hat es sich ein bisschen beruhigt, aber auch dort steigen die Fälle. Was jetzt große Sorgen macht hier im Land, ist eben halt, dass es nicht mehr nur rasant steigende Fälle gibt in den Großstädten, auch in Detroit oder in Chicago zum Beispiel, sondern dass auch immer mehr der ländliche Raum betroffen ist. Jetzt in erster Linie Orte zum Beispiel, die von Skifahrern gerne angesteuert werden. Dort gibt es jetzt Fälle, wo wirklich rasant in kleinen Ortschaften sich die Zahl der Corona-Fälle erheblich erhöht hat. Und das Problem ist, dass hier die Krankenhäuser sehr viel kleiner sind, sehr viel weniger bereit sind, sich mit diesen Fällen zu beschäftigen. Also Corona ist ein Problem, ja, in den großen Städten der USA, aber mehr und mehr auch auf dem Plattenland.
Die Corona-Pandemie hinterlässt nun auch verheerende Spuren auf dem US-Arbeitsmarkt. Die Zahlen der Anträge haben sich in Wochenfrist verdoppelt. Wie ist das einzuordnen?
Ja, das ist die große Sorge, die man vom Anfang an dieser Krise hier in den USA hatte, dass die Probleme sofort auf den Arbeitsmarkt durchschlagen. Die sind jetzt wirklich sichtbar und messbar. Es geht immer darum, also die Zahl, um die hier alle reden, ist die Neuanmeldungen in der vergangenen Woche. Vor zwei Wochen hatten wir 3 Millionen Neuanmeldungen. In der vergangenen Woche, da haben wir die Zahlen heute bekommen, waren es 6,6 Millionen neue Anmeldungen auf Arbeitslosenhilfe. Das ist ein Anstieg, den hat es so in der Geschichte der USA, in der registrierten Geschichte der USA noch nicht gegeben. Und das Problem ist, dass diese Zahl wahrscheinlich noch zu niedrig angesetzt ist, weil die Behörden überwältigt sind. Viele Leute, die sich arbeitslos melden wollen, gar keine Chance haben, das zu tun. Andere Arbeitsbereiche, Selbstständige zum Beispiel, von denen es sehr viele hier gibt in den USA, die haben grundsätzlich erstmal kein Anrecht. Deswegen tauchen sie in dieser Statistik auch nicht auf. Deswegen sorgen sich die Experten, dass die Zahlen noch weiter steigen können. Und besonders betroffen Dienstleistungsunternehmen. Natürlich, klar, Restaurants, Bars sind geschlossen, Sportstudios sind geschlossen. Überall dort, wo man mit Kunden direkten Kontakt hat, diese Unternehmen sind, mussten zumachen. Und die Arbeitgeber hier in den USA kennen da keine Gnade. Wenn kein Geld mehr reinkommt, dann entlässt man Leute auch allein, um das Unternehmen zu schützen. Und das sehen wir jetzt eben halt in diesen erschreckenden Zahlen auf dem Arbeitsmarkt.
Noch kurz zum Schluss, reagiert denn die US-Regierung schon?
Ja, sie hat reagiert. Dieses große Paket, 2 Billionen Dollar, soll genau hier helfen. Das Problem ist, das Geld muss erstmal zu den Leuten kommen. Und da gibt es hier, wie auch in Deutschland, natürlich Probleme mit dem Föderalismus. Das Arbeitslosengeld wird von den Bundesstaaten ausgezahlt. Also die Behörden müssen jetzt hier schnell reagieren, damit die Leute möglichst schnell Hilfen bekommen. Denn viele Amerikaner haben leider überhaupt gar keine Rücklagen auf ihrem Konto. Die brauchen die Hilfe also jetzt sofort.
Jan Bösche direkt aus Washington, vielen Dank. Die Bekämpfung der Virenausbreitung dominiert derzeit das politische, das wirtschaftliche und das gesellschaftliche Leben, weltweit und in Deutschland. Das noch vor wenigen Wochen dominante Thema Klima- und Umweltschutz tritt da in den Hintergrund. Doch Bundesumweltministerin Schulze verwies heute in einer Pressekonferenz auf die Zusammenhänge, die zwischen Seuchenausbreitung und Umweltzerstörung bestehen. Barbara Schmidt-Matern.
Umweltschutz ist Gesundheitsschutz. Diese an sich alte Erkenntnis gewinnt in diesen Tagen einen ganz neuen Wert. Die Ausbeutung fruchtbarer Böden, immer mehr Monokulturen und die Rodung von Regenwäldern, all das zerstört weltweit ganze Ökosysteme.
Wir müssen weltweit arbeiten. Es ist nicht nur so, dass China oder in Afrika was getan werden muss, sondern das ist ein Problem, was wir auch mit auslösen und wo wir auch Teil der Lösung sein müssen,
erklärt Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Verschiedene Arten tummeln sich in einem immer kleiner werdenden Lebensraum, mittendrin der Mensch als Eindringling. Diese unnatürliche Nähe hat zur Folge, dass Viren sich wesentlich schneller ausbreiten, meint SPD-Politikerin Schulze.
Auch das neuartige Coronavirus ist von einem Wildtier auf den Menschen übergesprungen. Welche Rolle hier welche Art gespielt hat, das ist noch nicht ganz genau geklärt. Klar ist aber, Ursache ist das menschliche Verhalten.
Ärztinnen wie Sandra Junglin vom Institut für Virologie an der Berliner Charité dringen darauf, jetzt die Zusammenhänge zu erkennen, bevor weiter neuartige Viren auf den Menschen übergehen.
Und zwar konzentrieren wir uns auf sogenannte Gliederfüßer, die Blut saugen, wie Mücken oder Zecken, und die dabei Viren auf Tiere oder den Menschen übertragen. Beispiele dafür sind das Gelbfiebervirus, Dengue oder Westnilvirus.
Mehr Prophylaxe will die deutsche Umweltministerin zum Beispiel durch eine neue internationale Biodiversitätsstrategie erreichen. Außerdem fordert Schulze, den grassierenden Handel mit Wildtieren zu stoppen.
Der illegale Handel mit wild lebenden Tieren und Pflanzen und daraus gewonnenen Produkten gehört inzwischen zu den größten und lukrativsten Formen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität. Wir müssen den illegalen Artenhandel mit wirklich allen verfügbaren und auch mit polizeilichen Mitteln bekämpfen.
Passiert sei aber bisher wenig, meint Steffi Lemke, Sprecherin für Naturschutz der Grünen Bundestagsfraktion.
Es werden in jedem Jahr Tausende von Reptilien nach Deutschland eingeführt, auch aus China konkret. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich höchste Zeit ist, das zu überprüfen und hier vernünftige Maßnahmen zu ergreifen.
Der Arten- und Klimaschutz habe es jedoch schwer in diesen Tagen, ergänzt die Grünen-Politikerin. Dass wegen des Coronavirus auch die Klimakonferenz der Vereinten Nationen mindestens ins nächste Jahr verschoben wurde, könnte da ein weiterer Rückschlag sein, meint Steffi Lemke.
Aber ich glaube, dass den Regierungen durch die Corona-Krise deutlich gemacht wird, dass sie handeln müssen und dass sie gerade Krisenvorsorge nicht weiter verschleppen dürfen.
Die Umweltverbände und auch Ministerin Schulze befürworten die Verschiebung der Klimakonferenz einhellig. Bei der Frage nach möglichen Konsequenzen gehen die Meinungen aber auseinander. Während die einen fürchten, dass der Ehrgeiz vieler Staaten bei der CO2-Minderung jetzt nachlässt, hoffen die anderen auf einen Machtwechsel in den USA und eine künftige Klimakonferenz ohne Donald Trump.
Aus Berlin Barbara Schmidt-Matern. Die NATO ist bekanntlich ein Verteidigungsbündnis und nicht erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, internationale Pandemien zu bekämpfen. Gleichwohl nutzten die Außenminister des Bündnisses ihren turnusgemäßen gemeinsamen Termin heute dazu, sich auch mit der dramatischen Ausbreitung des Virus zu beschäftigen. Bundesaußenminister Maas sagte im Vorfeld:
Wir haben es mit einer Krise zu tun, die schon viel zu viele Menschenleben gekostet hat. Und deshalb werden wir uns auch die Frage stellen, was kann die NATO dazu beitragen, in dieser Krise zu helfen? Und wie können sich die Bündnispartner innerhalb der NATO wechselseitig unterstützen?
Heiko Maas, SPD. Bettina Klein in Brüssel ist uns zugeschaltet. Was haben denn dann die Außenminister, die ja auch nur per Schaltkonferenz zusammenkamen, Konkretes in Sachen Corona besprochen?
Ja, die NATO ist eben eine multilaterale Organisation von inzwischen 30 Staaten. Sie ist auch eine politische Organisation und das kommt jetzt auch zum Tragen. Man will sie auch als Forum, als Plattform nutzen, um nach einer gemeinsamen Antwort auf die Krise zu suchen, von der wir noch gar nicht wissen, wie tiefgreifend sie möglicherweise auch politisch verläuft. Ganz praktisch hat die NATO als Militärbündnis wiederum viel Erfahrung in Logistik, in Beschaffung, auch im Lufttransport. Es gibt multilaterale Arrangements. Es gibt Agenturen wie etwa das Katastrophenreaktionszentrum, das eigentlich gedacht ist für Naturkatastrophen und für Hilfen dabei. Das koordiniert Bedarf und Nachfrage in den Mitgliedstaaten. Aber davon wird jetzt auch Gebrauch gemacht. Es gibt auch bilaterale Hilfen. Die Bundeswehr etwa hat ja Patienten aus Frankreich und Italien nach Deutschland gebracht. Die NATO besitzt keinen eigenen Vorrat an medizinischer Ausrüstung oder Schutzkleidung. Das ist wie bei der EU auch den Mitgliedstaaten obliegt das. aber sie kann eben koordinieren und auch mit Einsatz von Personal in bestimmten Bereichen durchaus helfen. Und man will eben sehen, wie man das noch weiter ausbauen kann.
Im Netz sind ja derweil auch viele Falschmeldungen zu Corona im Umlauf. Wie sehen denn die NATO-Außenminister die Gefahr, dass die Pandemie bewusst international auch zum Teil als Propagandainstrument missbraucht wird?
Also die Gefahr wird sehr deutlich gesehen, ähnlich wie in der Europäischen Union. Es ist ja keine ganz neue Entwicklung. Es gibt die seit 2014 und dem Ukraine-Krieg mindestens. Seitdem ist das Thema hybride Angriffe und Desinformationspolitik auf dem Schirm. Man arbeitet da auch mit der Europäischen Union zusammen. Und das hat Außenminister Maas auch nochmal sehr klar gemacht vorhin. Er sagte, wir haben nichts dagegen, wenn Russland und China Hilfsleistungen erbringen. Aber wenn das eben propagandistisch ausgeschlachtet und falsch dargestellt wird, dann müssen wir Gegenmaßnahmen ergreifen, besonders wenn man eben erkennt, dass wirklich staatliche Institutionen dahinter stehen und das Teil einer politischen Strategie ist, insbesondere indem man eben jetzt Fakten zum Beispiel den Fake News entgegensetzt, um mal mit ganz banalen Dingen zu beginnen. Aber es hat auch politische, sicherheitspolitische Aspekte, wenn sozusagen ganze Systeme möglicherweise auch infolge von Ungewissheit und von Misstrauen in die Institutionen sich destabilisieren. Also das ist schon sehr, sehr breit gefasst und das hat die NATO hier definitiv inzwischen auch auf dem Schirm.
Welche anderen Themen fanden es denn da noch überhaupt auf die Agenda?
Ja, Afghanistan war natürlich ein Thema. Die Einsätze sind potenziell ja auch tangiert durch mögliche Krankheitsfälle, aber da geht es vor allem um die Gespräche eben zwischen den USA und den Taliban. Der NATO ist sehr daran gelegen, dass da nicht ein Abzug erfolgt, bevor es wirklich greifbare Ergebnisse gegeben hat. Und ein weiteres Thema, das unter anderen Umständen vielleicht deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte, es wird heute eine Reflexionsgruppe eingesetzt, bestehend aus 10 Personen, die Vorschläge erarbeiten soll, wie man die politische Dimension der NATO stärken und die Koordination verbessern kann. Das geht zurück auf eine Initiative tatsächlich des deutschen Außenministers von Ende vergangenen Jahres. Wir erinnern uns, das Bündnis war aufgeschreckt durch die Kritik von Emmanuel Macron. Hirntote NATO war das Schlagwort. Und man versucht jetzt, das zu verbinden mit einer konstruktiven Idee und wird da Ende des Jahres weitere Vorschläge vorlegen.
Vielen Dank an Bettina Klein in Brüssel. Jenseits der Corona-Pandemie gab es heute auch andere Themen. Der Europäische Gerichtshof fällte zum Beispiel sein lang erwartetes Urteil. Es ging um die Frage, ob Polen, Ungarn und Tschechien berechtigt waren, die vom EU-Rat im Jahr 2015 mit Mehrheit beschlossene Vorgabe abzulehnen, Asylbewerber aus Italien und Griechenland aufzunehmen. Das war ja geplant worden, um die Regierungen in Rom und Athen zu entlasten. Die Antwort aus Luxemburg war eindeutig. Paul Vorreiter kennt sie.
Es ist eine Niederlage für die osteuropäischen Staaten Polen, Ungarn und Tschechien, die sich nach dem Sommer 2015 einem Mechanismus entgegengestellt haben, mit dem insgesamt 160.000 Migranten aus Italien und Griechenland verteilt werden sollten. Konkret entschied der Europäische Gerichtshof, die Länder hätten ihre Verpflichtungen verletzt, die sich aus Entscheidungen der Innenminister im September 2015 ergaben. Ungarn hätte gut 1.000, Tschechien mehr als 2.000 und Polen gut 6.000 Geflüchtete aufnehmen sollen. Die Entscheidung damals fiel zwar nicht einstimmig, doch in einem vorhergehenden Urteil stellte der EuGH bereits klar, dass ein einstimmiger Beschluss unter den besonderen Umständen nicht nötig war. Die Länder waren nach dem Beschluss der Innenminister damals verpflichtet, in regelmäßigen Abständen freie Plätze zur Unterbringung von Migranten zu melden. Der EuGH ließ die Argumente Ungarns und Polens nicht gelten, wonach sie keine Migranten hätten aufnehmen können, weil innere Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährdet gewesen wären. Die Länder hätten im Einzelfall prüfen müssen, ob es Gründe gäbe, eine gefährliche Person nicht ins Land zu lassen. So pauschal hätten sie sich jedenfalls nicht verweigern dürfen. Auch den Verteilmechanismus als ineffektiv zu kritisieren und ihn deswegen einseitig nicht umzusetzen, so wie Tschechien argumentiert hatte, war nicht rechtens. Der EuGH urteilte, die anderen EU-Staaten hätten sich in dieser Lage auf die Solidarität der Länder verlassen können müssen. Das Urteil ist ein Erfolg für die EU-Kommission, die das vor dem EuGH klären ließ.
Es ist jetzt an der Kommission, die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen und mit Bedacht abzuwägen, wann und wie die nächste Klage erhoben wird und damit auch Strafmaßnahmen festgelegt werden. Die politische Bedeutung geht aber ein Stück weit darüber hinaus und wir müssen das Urteil jetzt dafür nutzen, mit neuem Elan am gemeinsamen Asyl- und Migrationspaket auch weiterzuarbeiten.
Sagt die migrationspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament Lena Dupont. auch mit Blick auf die von der Kommission angekündigten neuen Vorschläge für eine EU-Asyl- und Migrationspolitik. Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte heute in Aussicht, dass das Urteil aus Luxemburg auf die neuen Pläne Auswirkungen haben wird.
It is referring to the past, but it will give us guidance to the future.
Ein Urteil aus der Vergangenheit, das Anleitung für die Zukunft gebe. Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel erinnerte daran, dass die Verteilung der 160.000 Geflüchteten nicht umgesetzt sei und hofft, dass auch andere Mitgliedstaaten den Beschluss umsetzen.
160.000 Menschen, die internationalen Schutz beantragt hatten, sollten in alle Mitgliedstaaten umgesiedelt werden. Das wurde bisher laut Europäischem Rechnungshof nur für knapp 35.000 Personen umgesetzt. Auch das ist eine Ursache für die dramatische Lage in den überfüllten Hotspots in Griechenland, die jetzt wegen Covid-19 zu eskalieren droht.
Der Bericht von Paul Vorreiter aus Brüssel. In den drei betroffenen Hauptstädten reagierten die Regierungen gelassen. In Warschau nannte ein Regierungssprecher das Urteil praktisch bedeutungslos. Budapest hält es für ungerecht, überhaupt vor Gericht gestanden zu haben, dass sich andere EU-Staaten auch nicht an die Vorgabe gehalten hätten. Ähnlich ablehnend auch die Reaktion aus Prag, von dort Peter Lange.
Die offiziellen Reaktionen von Regierung und Opposition in Prag laufen auf eines hinaus. Für Tschechien ist die ganze Angelegenheit erledigt. Man werde an der eigenen Haltung nichts ändern. Entscheidend ist, dass wir keine Migranten aufnehmen werden, so Ministerpräsident Andrej Babiš. Das Quotenprojekt sei inzwischen ja auch erledigt, hauptsächlich durch den Widerstand aus Tschechien. Ähnlich, wenn auch eher formal argumentierend, die Reaktion des Außenministeriums, das sonst etwas EU-freundlicher agiert. Das Urteil dürfte für die Tschechische Republik keine Folgen haben, weil die beiden Beschlüsse, um die es in dem Verfahren ging, im September 2017 abgelaufen sind. Die meisten Oppositionsparteien sehen es ganz ähnlich. Sie bekräftigten ebenfalls ihre Vorbehalte gegen verpflichtende Quoten. Für sie kämen nur freiwillige Lösungen in Frage. Außerdem habe sich Tschechien am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat aktiv beteiligt und humanitäre Hilfe in den Flüchtlingslagern geleistet.
Peter Lange berichtete, und zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Zum Schluss der Sendung an dieser Stelle noch einmal in die deutsche Innenpolitik. Seit Wochen schwelt in der AfD der Konflikt zwischen den unterschiedlichen Strömungen der Partei. Nun hat der als gemäßigt geltende Parteichef Jörg Meuthen vorgeschlagen, dass sich das von ihm vertretene Lager und das rechtsnationale AfD-Netzwerk der Flügel um den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke einvernehmlich trennen. Henry Bernhard berichtet.
AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen misstraut offensichtlich dem Selbstauflösungsbeschluss des parteiinternen rechtsextremen Flügels. Er äußerte sich gestern im Internetportal Tichys Einblick.
Menschen ändern ihre im Laufe des Lebens entwickelten Einstellungen nicht durch Vorstandsbeschlüsse einer Partei.
Die politischen Konzepte innerhalb der AfD liefen zu weit auseinander, argumentiert Meuthen.
Freiheitlichkeit und Sozialismus etwa schließen sich aus. Sie unter dem Dach einer Partei zu vereinen, kann nicht funktionieren.
Wobei er mit Sozialismus die völkisch-sozialen Ansätze des Flügels meint. Deshalb, so Meuthen, wäre es besser, die AfD spalte sich auf in eine rechtskonservative und eine sozialpatriotische Partei, wie sie im Osten dominiere. So könne man die meisten Wähler gewinnen. Meuthens Vorstoß stößte der Politik auf Verwunderung, in seiner eigenen Partei auf Entsetzen. Björn Höcke, rechtsaußen der Partei, schreibt, dass er den Vorstoß für töricht und verantwortungslos halte. Eine Spaltung wäre ein Zeichen des Scheiterns. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alexander Gauland und Alice Weidel und Meuthens Co-Bundessprecher Tino Chrupalla rufen in einem Text zur Einheit der Partei auf. Man sei gemeinsam auf einem freiheitlich-sozialen Kurs. Der Parteivize Stefan Brandner, Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, ist entsetzt von Meuthens Vorstoß. Nur gemeinsam sei man stark.
Da gibt es überhaupt nichts, was dafür sprechen würde, die AfD aufzuteilen. Gar nichts, 0,0. Wir waren gerade am Holzhacken. Das ist immer, wenn Sie so einen Stamm auf dem Holzblock haben, ist immer ganz schwierig, den zu halbieren. Sobald Sie den halbiert haben, geht es mit den beiden Hälften geht's ganz flott. Dieses Gleichnis oder dieses Bild habe ich immer vor Augen, wenn ich an die AfD denke.
Nur ganz wenige, wie der ehemalige Bundesvize Georg Pazderski, der den rechtsextremen Flügel der AfD schon länger bekämpft, äußern Verständnis für Meuthens Spaltungsvorschlag.
Wir stellen ja auch fest bei der AfD, wir haben ein Problem bei der bürgerlichen Mitte. Und die müssen wir erreichen und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir bei der bürgerlichen Mitte erfolgreicher sein können. Und deshalb halte ich den Debattenbeitrag von Jörg Meuthen für richtig und wichtig.
Die AfD werbe mit dem Slogan Mut zur Wahrheit, da müsse sie solche Diskussionen aushalten, so Pazderski. Inzwischen werden auch Rücktrittsforderungen gegen Meuthen laut, wie zum Beispiel vom Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses Gunnar Lindemann. Stefan Brandner erinnert an frühere Parteivorsitzende, die nicht mehr der AfD angehören.
Man sagt, meine Geschichte wiederholt sich nicht. Geschichte wiederholt sich zumindest in der AfD gelegentlich ja doch mal, wenn Sie schauen, Lucke, Petri, Poggenburg, was damit Leuten passiert ist, die irgendwas aufteilen wollten. Das entscheidet der Bundesparteitag und das wird auch davon abhängen, wie Herr Meuthen sich in den nächsten Wochen und Tagen und Wochen verhält.
Auch Roland Hartwig, der dem Flügel in der AfD kritisch gegenüberstand, möchte seine Hand nicht für Jörg Meuthen ins Feuer legen.
Wie es mit Herrn Meuthen weitergeht, weiß ich nicht. Ich vermute persönlich auch, dass er durch diese Aktion politisch an Gewicht in der Partei verliert.
Während Deutschland versucht, mit der Corona-Pandemie klarzukommen, sollte in nächster Zeit außerdem mit heftigen innerparteilichen Diskussionen in der AfD gerechnet werden.
Henry Bernhard berichtete und zur AfD-Spaltungsdebatte auch ein Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Der Abend. Bis hierher war Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.